November 2011, New York City. Ein ziemlich übergewichtiger, kurzatmiger Mann mit zotteligem Rauschebart, ein bisschen wie der Weihnachtsmann, verlässt seine Wohnung im Trump Tower, um mit seiner Lebensgefährtin zu ihrem nahegelegenen Lieblingsrestaurant zu spazieren. Wobei spazieren stimmt nicht, beziehungsweise nur halb, denn wegen seiner durch die Leibesfülle bedingten Luftknappheit sitzt der Mann auf einem Elektroscooter, mit dem er sich fortbewegt. Sie sind keine 10 Meter gegangen bzw. gefahren, da werden sie von mehreren Männern in dunklen Anzügen angesprochen, erinnert sich die Frau bei HBO.
Wir waren 10 Schritte aus der Tür, als jemand sagte, können wir mit Ihnen reden, Mr. Blazer?
Der Mann ist kein Unbekannter. Chuck Blazer, ein hohes Tier bei der FIFA. Zugegeben, ein etwas kauziger Typ, der eine eigene Wohnung für seine Katzen anmietete und seinem Papageien einen eigenen Fernseher spendierte. Aber eigentlich ein bis dahin unbescholtener Bürger, dachte die breite Öffentlichkeit damals zumindest. Auch dieser äußere Schein trug und Blazer, der fühlte sich auch offenbar gleich ertappt.
Er erstarrte und wurde bleich.
Denn er erkannte schnell die Männer in den dunklen Anzügen. Das waren Beamte des FBI und Steuerfahnder und die hatten einiges gegen ihn vorzubringen.
Sie sagten, ihn erwarteten 75 bis 100 Jahre Knast und sie würden ihm auf der Stelle Handschellen anlegen.
Blazer war nämlich mehr als ein kauziger, etwas wunderlicher alter Mann, vielmehr als ein, Zitat, kleiner Ganove aus Queens, wie er sich selber im Spaß titulierte. Blazer war einer der größten Verbrecher, die das Fußballgeschäft je erlebt hat.
Er gab 10 Verbrechen zu, die ihm 20 Jahre eingebracht hätten.
Chuck Blazer war ein Mann, der mit einer kaum vorstellbaren Gier 2 Jahrzehnte lang mit krummen Geschäften, Schmiergeldern und so weiter skrupellos den Fußball und den von ihm als Generalsekretär geführten Kontinentalverband CONCACAF ausraubte.
Mr. 10% wurde er genannt, weil wenn es irgendeinen Deal gab, 10% bei ihm gelandet sind.
Und dann, als ihm die Behörden und das FBI auf die Schliche gekommen waren, als Whistleblower und Maulwurf seine einstigen Kumpanen ans Messer lieferte.
Chuck.
Entweder arbeitest du mit uns zusammen oder wanderst für den Rest deines Lebens in den Knast.
Chuck Blazer, ein Gierschlund, der nur zufällig aufflog, weil er es nicht für nötig gehalten hatte, Steuererklärungen abzugeben. Und so wurde er zum Sinnbild des korrupten FIFA-Funktionärs, der sogar die Königin von England beklaute.
Man nimmt sich, was man will.
Viele Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Tatort Sport im Fall von Charles Gordon, genannt Chuck Blazer. Der war langjähriger Generalsekretär des Nord- und Zentralamerikanischen Fußballverbands und ein hohes Tier bei der FIFA, dem Fußballweltverband. Unter anderem war er Mitglied im Exco und das ist der Ausschuss, der jahrzehntelang die WM-Austragungen vergab. Und dieser Chuck Blazer hat's mit Intrigen, Verrat und Lügen ganz nach oben geschafft, sich über 2 Jahrzehnte lang gierig und skrupellos am Fußball bereichert. Angeblich soll er mindestens 20 Millionen Dollar für sich selbst abgezweigt haben. Aber Gier und Arroganz sind eine mitunter tödliche Mischung und so fiel Chuck Blazer am Ende dann sehr, sehr tief und riss den ganzen Fußballverband mit sich. Aber immerhin half er letztlich das ganze Ausmaß an Korruption, das in der FIFA an der Tagesordnung war, und wohl auch noch immer ist, ans Licht zu bringen. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wie hat er es geschafft, 20 Jahre lang seine exponierte Stellung aufzubauen und zu behaupten? Wieso fielen seine ganzen illegalen Aktionen nicht bzw. erst sehr spät auf? Und wieso verpfiff er am Ende seine ehemaligen Spießgesellen? Diesen Fragen gehen wir in dieser Tatort-Sport-Ausgabe nach. Ja, Größenwahn gepaart mit einer ungeheuren Gier nach Macht, Einfluss und Geld, das sind alles Dinge, die man hohen Tieren im Fußballweltverband FIFA gemeinhin ja unterstellt und die nicht nur im Fall Blazer ja auch absolut berechtigt waren und wahrscheinlich auch noch sind, mit vollem Bewusstsein gegen Gesetze verstoßen. Ja, sogar richtige Verbrechen begangen zu haben, das ist etwas, was Blazer am Ende seines Lebens auch zugab. Dessen er überführt wurde und von dem er immer dachte, dass er damit auch durchkommen würde, so wie mit seinem kleinen Diebstahl im englischen Königshaus, als er 2 Sektflöten mopste, erzählt seine damalige Lebensgefährtin, die wir schon am Anfang des Podcasts gehört hatten, Marilyn Blanks.
We just went to London, Queen Elizabeth.
In London trafen wir Queen Elizabeth. Ich hatte ausgetrunken und stand da mit leerem Glas. Chuck bat mich, ihm das Glas zu geben. Ich dachte, er wollte es wegstellen. Aber dann ließ er seins und meins in der Tasche verschwinden. Ich meinte, du kannst doch nicht die Queen bestehlen. Was machst du da? Er meinte nur, ich will ein Souvenir.
Dreistigkeit, das werden wir noch hören, ist ein ganz wesentlicher Charakterzug von Chuck Blazer und generell von Menschen, die so sind wie er. Aber natürlich wird man nicht unbedingt so geboren. Dazu braucht es vielleicht auch Vorbilder und auf jeden Fall Komplizen. Und Blazer, der hatte beides. Zunächst mal ein Vorbild, nämlich niemand geringeren als João Avelange, den langjährigen FIFA-Präsidenten. Ein Brasilianer, der erst olympischer Schwimmer und Wasserballer war, dann Präsident des brasilianischen Sportbundes und schließlich FIFA-Präsident wurde. Und das ist ein Mann, den Blazer hier im Interview mit History of Football über den grünen Klee lobte.
I think it was wonderful in many respects. I think he presented a very good image of the sport worldwide.
Er war auf viele Arten wunderbar. Er repräsentierte das gute Image des Sports weltweit. Er hatte Selbstvertrauen und Weitsicht.
Both in society as well as the world in general. He was well in advance of the shrinking of the globe.
Er realisierte früh, dass die Welt sich gesellschaftlich und sportlich verändert, dass die Welt zusammenwächst. Und er wusste, dass man Afrika, Asien und Länder auf der ganzen Welt eingliedern muss. Er war ein ganz außergewöhnlicher Mann. Sowohl wenn es darum ging, seinen Posten langfristig zu behalten, aber auch weil er sich um die verschiedenen Regionen wirklich sorgte und auch um uns Funktionäre. Er war ein großartiger Präsident.
The tools that we needed to have in order to get our jobs done, and I think he was a great president.
Noch mehr dürfte ihm aber etwas anderes am Ex-FIFA-Boss imponiert haben. Seinen Aufstieg hatte der Mann nämlich nicht nur seinem Können als Funktionär zu verdanken, sondern in erster Linie Bestechung. Damit hatte er sich 1974 ins Amt des FIFA-Präsidenten gebracht und diesen Job 24 Jahre dann auch behalten. Zwar nicht zum Schaden der FIFA, der verschaffte er nämlich ganz neue Einnahmequellen, aber das war wiederum nicht zu seinem eigenen Schaden, denn Avelange bereicherte sich selbst und seine ganze Familie an diesen neuen Geschäftsfeldern der FIFA und kassierte im großen Stil Schmiergelder, weshalb er 2013 dann auch als Ehrenpräsident der FIFA zurücktreten musste.
Former FIFA-President João Avelange has resigned from his position as honorary president of the organization after being named as having received bribes.
Und Blazer, der machte es über Jahre genau wie Avelange. Er war mit Sicherheit eine der einflussreichsten Figuren, die am Aufstieg des Soccer in den USA mitgewirkt haben. Er begann als Jugendtrainer in der Mannschaft seines Sohnes und kam dort auf den Geschmack. Später engagierte er sich dann beim damals noch ziemlich rückständigen US-Fußballverband und spielte dann auch eine ganz wichtige Rolle bei der Bewerbung der USA um die Ausrichtung der WM 1994. Er weckte sozusagen mit den USA einen schlafenden Riesen und begeisterte ihn für Fußball. Aber schon damals hatte er vor allem an sich selbst gedacht und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Er nutzte den Fußball damals schon aus und hatte in den USA damit dann auch relativ leichtes Spiel, denn er fand mit dem Fußball dort ein Geschäftsfeld vor, das noch gar nicht erschlossen war, erklärt ESPN-Journalist Sam Borden in der Doku The Man Who Sold the World Cup.
Als Chuck Blazer den großen Fußball entdeckte, hatten die meisten Amerikaner den noch gar nicht auf dem Radar. Das Spiel selbst war für ihn auch gar nicht so interessant. Er wollte Geschäfte machen auf einem neuen Markt, den es in den USA noch gar nicht wirklich gab.
Und international ging es dann weiter. Zusammen und eng verbunden mit seinem jahrelangen Komplizen, mit Jack Warner. Warner, das war ein ehemaliger Geschichtslehrer aus Trinidad, der es auf ähnliche Weise wie Blazer zur Präsidentschaft des Nord- und Mittelamerikanischen Fußballverbandes CONCACAF gebracht hatte. Und unter dem wurde Blazer dann Generalsekretär. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass Blazer nur wegen dieser beiden Menschen, also Avelange und Warner, kriminell wurde. Definitiv nicht. Die Veranlagung, die war wahrscheinlich auch vorher schon bei ihm vorhanden, aber die Bekanntschaft mit diesen beiden Menschen offerierte ihm neue Möglichkeiten und die halfen ihm, seine kriminellen Veranlagung erst zur vollen Entfaltung zu bringen. Und wenn man so will, kam auch Blazer insgesamt erst mit fortschreitendem Lebensalter selbst zur vollen Entfaltung, zunächst haartechnisch, als er Ende der 60er gesehen hatte, wie Tom Jones mit seinen Locken Schlag bei Frauen hatte, ließ auch er die kurzen glatten Haare sausen und die Naturkrause rauswachsen. Später legte er dann gewichtstechnisch zu, denn anfangs in jungen Jahren, da war Blazer tatsächlich rank und schlank gewesen. Erst in seinen letzten zwei Lebensjahrzehnten nahm er drastisch zu, bedingt natürlich durch seinen Lebenswandel, durch die vielen üppigen Dinner auf seinen Reisen rund um die Welt, auf denen er regelmäßig wichtige Persönlichkeiten traf. Von Nelson Mandela über Papst Johannes Paul II. Bis hin zur Queen of England.
Extra Luxuslimousinen mussten ihm zur Verfügung gestellt werden, die sein Gewicht tragen konnten. Die wurden dafür extra von der FIFA bereitgestellt. Und irgendwann war es dann auch so weit, dass er sich kaum noch bewegen konnte, dass er so, ich glaube, auch in der Times stand mal so ein Zitat, dass er so von Gelage zu Gelage mit dem Rollstuhl gefahren wurde, um einfach so von einem guten Buffet zum nächsten zu kommen.
Das berichtet hier der Spiegel-Journalist Peter Ahrens. Blazer dokumentierte diese Reisen mit Fotos der üppigen Buffets und seiner prominenten Gesellschaft. Er gab auf seinem persönlichen Blog damit richtig an. Googelt mal nach Travels with Chuck Blazer and his Friends. Der Blog ist immer noch online und ja, da kann man sich mal einen Eindruck verschaffen von den Reisen des Chuck Blazer. Ja, und ständige Begleiter auf diesen Reisen waren zum einen die Sauerstoffflasche, da Blazer ja wegen seines Gewichts auch an extremer Atemnot litt, und sein Scooter, mit dem er meist sich fortbewegte. Und weil er schon die Statur des Weihnachtsmanns hatte, war dann auch passend, dass er sich barttechnisch dem annäherte. Das hatte ursächlich aber auch mit Freundin Mary zu tun gehabt.
Ich habe ihm den Bart empfohlen, weil er 3 Kids hatte.
Ja, und der Bart, der kam dann gut an. Nicht nur bei Mary, die fand, dass er damit deutlich besser aussah als ohne, sondern auch bei einem gewissen Wladimir Putin, den er ebenfalls auf seinen Reisen regelmäßig traf.
Das Erste, was Putin zu ihm sagte, war: Sie sehen aus wie Karl Marx. Und Chuck antwortete: Ich weiß. Und Putin klatschte ihn ab.
Tja, und das bringt uns dann irgendwie passend zum Thema Verbrechen. Was das Kriminelle anging, da arbeitete sich Blazer nämlich auch langsam vor. Denn ursprünglich, da kam er aus ganz einfachen Verhältnissen. 1945 wurde er im New Yorker Stadtteil Queens geboren. Der Opa war Fensterputzer und die Eltern, die betrieben ein kleines Geschäft, so eine Mischung aus Drogerie, Süßwarenladen und Café. Und aus diesen kleinen Verhältnissen, da wollte Chuck dann später unbedingt raus. Aber in diesen kleinen Verhältnissen im Geschäft der Eltern, da lernte er zu verkaufen. Sich selbst, aber vor allem auch Ideen und Produkte.
Some ways brilliant huckster.
Ein brillanter Profitmacher. Der könnte Eis in Alaska verkaufen.
Sell ice in Alaska.
Das sagt die Journalistin Terry Thompson, Co-Autorin des Buches American Huckster über Chuck Blazer, der sich früh vor allem dem Geschäftemachen widmete, auch während seiner Schulzeit in der Forest Hills High School. Dort fiel er nicht weiter auf, zum einen, weil er sich dort kaum engagierte, zum anderen, weil er als besonders begabter Schüler an einem besonderen Förderprogramm teilnahm, das ihn in eine Klasse mit bedeutend teils 2 Jahre älteren Klassenkameraden steckte. Mit 15 machte er bereits seinen Abschluss, studierte dann Buchhaltung an der New York University, ein Studium, das sich später bei der CONCACAF bezahlt machen sollte. Das Studium soll er übrigens mit Geld bezahlt haben, das er seinen Mitstudenten beim Gin Rummy-Spielen abknöpfte, behauptete er zumindest selbst. Es würde zwar zu Blazer passen, aber viele der Erfolgsgeschichten, die Blazer so im Laufe der Jahre zum Besten gab, waren entweder maßlos übertrieben oder glatt gelogen. So behauptete er zum Beispiel, der Erfinder des Smiley-Button gewesen zu sein, der sich in den 60er und 70er Jahren zunächst in den USA großer Beliebtheit erfreute. Allerdings wurden die Buttons lediglich in einer seiner Fabriken produziert. Aber Blazer verdiente trotzdem gut an der Produktion, weil er die Buttons nämlich unter der Hand an andere Unternehmen als den eigentlichen Auftraggeber weiterverkaufte. Also auch da ging es schon mit krimineller Energie los. Blazer verdingte sich dann in den unterschiedlichsten Metiers, verkaufte personalisierte Handtücher, Golfbälle. Er handelte mit Sexspielzeug, mit unterschiedlichem Erfolg. Aber bei allem mit einer gehörigen Portion, wir hatten es vorhin schon angesprochen, Dreistigkeit, die ihm Weggefährten immer bescheinigten, die seinem Aufstieg allerdings keineswegs im Weg stand, ihn vielmehr sogar noch förderte. Wir haben es ja schon gehört. Und seine spätere Lebensgefährtin Marilyn Banks bestätigt es hier auch nochmal.
Er könnte jeden überzeugen, alles zu tun, was er wollte, ohne dass derjenige es merken würde. So gewieft und clever war er.
Und auch Marilyn war ein Opfer seiner, wie sie es hier nennt, Überzeugungskraft. Die beiden waren nach Ende von Blazers erster Ehe schon ein Paar gewesen. Er hatte ihr jahrelang den Hof gemacht, doch nach 6-monatiger Beziehung sie in einem Jähzornanfall brutal geschlagen und misshandelt. Und so endete die Beziehung abrupt ohne weiteren Kontakt. Aber 25 Jahre später gelang es ihm, sie zurückzubekommen. Mit einer Nachricht, in der er ihr zum Geburtstag gratulierte und darin von seinen großen Business-Erfolgen prahlte. Es kam zu einem Treffen und dann waren sie wieder zusammen, ohne dass sie den Vorfall von vor 25 Jahren jemals auch nur einmal wieder thematisierten. Gut, da kommen jetzt zwei Dinge zusammen. Ein bisschen Doofheit und Leichtgläubigkeit der Dame, zum anderen eine Notsituation. Sie war kurz zuvor von ihrem Ehemann mit den Kindern sitzen gelassen worden. Aber da war eben auch Blazers Gabe, Menschen ganz schnell für sich einzunehmen, sie mit kompletter Dreistigkeit einzuseifen, Frauen oder auch Geschäftspartner. Überliefert ist da eine Anekdote, nach der sich Blazer bei einem seiner Geschäftspartner tausende Dollar lieh, die aber nie zurückzahlte, sogar eine Klage ignorierte, nur um noch einmal beim gleichen Partner aufzutauchen und sich noch einmal Geld zu leihen. Und auch Journalisten waren für Blazers Charme und Überzeugungskünste sehr anfällig.
Big guy, big beard.
Großer Typ, langer Bart, laute Stimme, charmant. Journalisten liebten ihn, weil er immer redete. Und er war ziemlich clever.
Very clever guy.
Das sagt Tarek Pena, ein britischer Journalist, und meint damit, dass Blazer seine Social Skills einfach clever einsetzte für seinen geschäftlichen und privaten Erfolg. Also um das zu kriegen, was er wollte. Und dass wegen seiner verbindlichen, freundlichen Art und seines Weihnachtsmann-Looks auch niemand wirklich Verdacht schöpfte, dass vielleicht nicht alles da mit rechten Dingen zugehen könnte.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Aber genau das tat es nicht, weder bei den Smiley-Buttons noch bei seinen vielen anderen Business-Versuchen und erst recht nicht, nachdem er seinen Partner in Crime, Jack Warner, kennengelernt hatte. 1984, da waren sie sich zum ersten Mal begegnet und, drehen salopp ausgedrückt, 5 Jahre später, 1989, dann das erste gemeinsame Ding. Bei einem WM-Qualifikationsspiel zwischen den USA und Warners Heimatland Trinidad and Tobago bringen die beiden tausende gefälschte Tickets in Umlauf, sodass sich zum Anpfiff 35.000 Zuschauer in einem Stadion für 28.000 drängeln und vor allem 10.000 Fans gar nicht ins Stadion reinkommen. Dann unterstützte Blazer den Wahlkampf seines Kumpels zum CONCACAF-Präsidenten und wurde von Warner nach dessen erfolgreicher Wahl zum Generalsekretär gemacht.
So he basically took control.
Er übernahm die CONCACAF, ein damals kommerziell noch recht kleines Licht.
Das erklärt Tarek Pena noch einmal in einer Doku. Genau damals, bei Amtsübernahme, da war die CONCACAF noch eine ganz kleine Organisation, die keiner so richtig auf der Rechnung hatte. Und deshalb guckte offenbar auch niemand so richtig hin, in welche Geschäfte sie durch Blazer und Warner verstrickt wurde. Und damit war dem Betrug spätestens jetzt für die nächsten 20 Jahre Tür und Tor geöffnet. Und Warner stellte in der Zeit zusätzlich sicher, dass sein Freund Blazer natürlich auch in allen wichtigen Komitees der FIFA einen lukrativen Posten erhielt und behielt. Das Duo verlegte als quasi erste Amtshandlung den Sitz der CONCACAF aus Guatemala Stadt nach New York, in den 17. Stock des Trump Tower an der Fifth Avenue, in den auch Blazer dann selbst einzog. So hatte er es nicht so weit ins Office, konnte Geschäfte quasi von zu Hause erledigen. Große Geschäfte, an denen er jeweils munter mitverdiente, erklärt Peter Ahrens.
Mr. 10% wurde er genannt, deswegen, weil er immer die Hand aufgehalten hat und wenn es irgendeinen Deal gab, dass 10% bei ihm gelandet sind.
Blazer zog übrigens nicht nur in ein Apartment, nee, damit gab er sich nicht zufrieden.
Der hatte 2 Apartments im Trump Tower, ich glaube eine für sich, ich glaube $18.000 im Monat. Und dann ein Apartment nur für seine Katzen für $6.000 im Monat. Ja, das sagt er schon, wie abgehoben und dekadent einfach auch diese ganze Kaste geworden ist.
Abgehoben, dekadent und exzentrisch. Eine eigene Wohnung für die Katzen, darauf muss man auch erstmal kommen. Aber Blazer hatte ja noch mehr exzentrische Anwandlungen. So hatte er auch einen Papagei, Max hieß der. Der hatte nicht nur einen eigenen Fernseher, auf dem den ganzen Tag Animal Planet lief, sondern der begleitete sein Herrchen auch regelmäßig bei dessen Scooterfahrten durch New York, saß dann auf dem Lenker oder auf Blazers Schulter. Und finanziert wurde Blazers Exzentrik natürlich von der CONCACAF, denn selbst zahlte Blazer nichts. Nicht die Miete im Trump Tower, nicht seine Reisen, nicht seine Dinnerpartys, die er für wichtige Persönlichkeiten schmiss, nicht die Parkplatzgebühren für seine zahlreichen Autos, wahrscheinlich nicht mal die Autos selbst, gar nichts. Blazers ständiger Begleiter war nämlich die schwarze American Express Karte des Verbandes. Die durfte er als Generalsekretär benutzen. Und da er eben nicht nur Generalsekretär der CONCACAF war, sondern in Personalunion auch noch deren Schatzmeister, konnte er seine Ausgaben selbst kontrollieren und absegnen. Und da er obendrein mit dem Verbandspräsidenten Warner ganz eng befreundet war, machte er also ungehindert, was er wollte.
Er fand raus, wie man gut lebte, ohne in die eigene Tasche greifen zu müssen.
Und mit Verbandsvermögen kaufte er dann noch für sich ein Anwesen auf den Bahamas, Wohnungen in Florida. Insgesamt soll er in den knapp 20 Jahren bei der CONCACAF mindestens 20 Millionen Dollar in die eigene Tasche gesteckt haben. Die Kohle wanderte über seine vielen Firmen auf Konten von Banken auf den Cayman Islands oder den Bahamas. Und das ermöglichte Blazer ein Leben in Saus und Braus. Und natürlich hatte Blazer auf diese Einkünfte nie einen Cent Steuern bezahlt. 21 Jahre lang. In zwei Jahrzehnten hat er kein einziges Mal ein Einkommen angegeben und das wurde ihm dann im November 2011 zum Verhängnis. In einem ohnehin schicksalhaften Jahr für Blazer. 2011 hatte er sich nämlich mit seinem langjährigen Partner in Crime, Jack Warner, im Vorfeld der FIFA-Präsidentenwahl zerstritten. Es waren Beweise aufgetaucht, dass Warner versucht hatte, Stimmen für den Katarer Mohammed bin Hammam bei den Karibikverbänden einzukaufen. Der Vertreter der Bahamas hatte 40.000 Dollar Schmiergeld, die er von Warner bekommen hatte, zurückgegeben und den Bestechungsversuch beim Schatzmeister seines Verbandes gemeldet, bei Blazer. Tja, und der verpfiff Warner dann bei der FIFA. Das Ende einer wunderbaren Freundschaft und letztlich auch das Ende von Saus und Braus, denn im November stoppten Blazer Beamte des FBI und der Steuerfahndung auf offener Straße in New York und konfrontierten ihn direkt mit all seinen Vergehen und machten klar, was ihm nun blühen würde.
This is what they did. They went to him, so
das taten sie. Sie gingen zu Chuck und sagten, du bist am Arsch. Entweder arbeitest du mit uns oder wanderst für den Rest deines Lebens in den Knast. Du wirst verurteilt und wir nehmen dir alles.
Das erzählt hier der SZ-Journalist Thomas Kistner in einer spanischen Doku FIFA Gate Chuck Blazer El Corrupto Delator, wie das Gespräch zwischen den Beamten und Blazer abgelaufen war. Und die Autorin Mary Papenfuss, die ergänzt,
und sie erklärten ihm, dass sie ihn auf der Stelle wegen Steuerbetrugs abführen könnten. Oder aber er kooperierte.
Und diese Kooperation sollte so aussehen, dass er gestehen sollte und dann für FBI und Steuerfahndung als Spitzel arbeiten dürfte. Denn exakt im Jahr 2011 hatte das FBI nämlich begonnen, sich mehr und mehr mit den Vorgängen bei der FIFA zu beschäftigen, den jahrelangen Korruptionsfällen mal etwas näher auf den Grund zu gehen und das festzustellen, was hier der französische Journalist Philippe Auclair in der Doku The FIFA Mafia – When Organized Sport Meets World Politics sagt.
Die FIFA ist wie die Sopranos, aber mit mieseren Typen.
Aber um das zu untermauern, brauchte das FBI einen Insider, der das wiederum untermauerte. Und in der Hoffnung, dadurch seine drohende Strafe mildern zu können, stimmte Blazer, offenbar ohne lange nachzudenken, zu, den Whistleblower zu geben, sagt Papenfuss.
Er brauchte 5 Minuten, bis er kooperierte.
Ob es jetzt nur 5 Minuten waren, lassen wir mal dahingestellt, aber schnell ging es in jedem Fall, ist sich Tarek Pagnat, der britische Journalist, sicher. Und dann packte Blazer auch schon aus, was er wusste, über krumme Geschäfte im Weltfußballverband FIFA.
Er sang wie ein Vogel, sagte ihnen alles, was sie wissen wollten.
Über seine eigenen Verbrechen, über die Steuerhinterziehung hinaus.
Blazer admits facilitating a bribe in the process.
Blazer gab zu, bei der Wahl des Gastgeberlandes der WM 1998 Bestechungsgeld kassiert zu haben. Ebenso bei der WM 2010. Und er gab zu, Schmiergelder für die Vergabe von 5 Gold Cups in den 90ern und 2000ern kassiert zu haben.
The North American Regional Competition in the 90s and early 2000s.
In fact, in total, he pleaded guilty to 10 crimes at the hearing.
Er gab 10 Verbrechen zu, die ihm 20 Jahre eingebracht hätten.
Blaser wollte sein, auf Deutsch gesagt, Arsch retten. Zumindest so ungeschoren wie nur möglich aus der Sache rausgehen. Er wusste, er hatte gewaltigen Dreck am Stecken. Er wusste, dass die Beweislast gegen ihn erdrückend war, dass er nicht mehr rauskam. Und er wusste, dass er krank war. Jahrelang litt er schon an den Folgen seines Übergewichts, an Atemnot. Er hatte Herzprobleme. Dazu kam Diabetes und eine Gefäßkrankheit. Und Darmkrebs wurde bei ihm diagnostiziert. Er wusste, die Zeit, die mir noch bleibt, will ich auf keinen Fall in den Knast. Und deshalb packte er aus. Aber natürlich nicht nur über sich, sondern auch über die Kollegen. Zum Beispiel rund um die Vergabe von Weltmeisterschaften. Welche Verbände versuchten zu schmieren, welche Mitglieder der FIFA ließen sich schmieren und so weiter. Nun sind nur die Aussagen Blazers alleine natürlich schon gut, aber eben auch nur die Aussagen eines Einzelnen. Noch keine wirklichen Beweise. Die Agenten des FBI brauchten mehr. Hieb- und stichfestes Belastungsmaterial. Und das sollte Blazer ihnen nun liefern. Sie wollten ihn verkabeln, um bei FIFA-Meetings und vor allem auch bei privaten Plaudereien rund um diese Treffen mithören zu können. Belastendes Material zu sammeln. Aber so einfach ging das nicht. Blazer zu verkabeln war ein Ding der Unmöglichkeit. An seinem massigen und schwitzenden Körper wollte nämlich kein Tape haften. Und so kriegten sie kein Mikro unauffällig an ihm verklebt. Es musste also eine andere Lösung her. Erklärt Terry Thompson.
Sie gaben ihm ein Aufnahmegerät und einen Schlüssel. Das legte er einfach auf den Tisch und nahm alles auf.
Der Schlüsselanhänger lag fortan bei diesen Meetings auf dem Tisch und zeichnete alles auf, was gesprochen wurde. Das erste Mal bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London. Dort hatte Blazer eine Reihe von Sportfunktionären eingeladen und dann immer wieder. Und nicht nur das.
He also recorded a lot of telephone calls.
Und er schnitt über Jahre Telefonate in seinem Apartment und Büro mit.
Blazers Abhöraktionen hatten Erfolg. Im Mai 2015 kam es zu einer großen Verhaftungsaktion im Borlack. Das FBI stürmte das Züricher Hotel, als sich dort quasi alle Großkopferten der FIFA versammelt hatten. Und dann hagelte es Anklagen der Bundesanwaltschaft in Brooklyn gegen insgesamt 42 Fußballfunktionäre, aber auch gegen Manager von TV-Sendern und Sportvermarktern aus der ganzen Welt. Und infolgedessen flog der ganze Filz in der FIFA dann auf und es wurde unter anderem auch klar, was dank diverser Medienrecherchen ohnehin schon fast jeder gewusst bzw. zumindest vermutet hatte, auch Katar hatte Stimmen von Exco-Mitgliedern gekauft, um sich die WM 2022 zu sichern. Die meisten der 42 Beschuldigten wurden später an die USA ausgeliefert und legten im Gegenzug für mildere Strafen auch Geständnisse ab. FIFA-Boss Blatter wurde später für 8 Jahre gesperrt. Aber einige andere Großkopferte dieses Skandals entzogen sich der Auslieferung an die USA und kamen daher auch ungeschoren davon. Wie letztlich auch Blazer, der ohne Frage für seine Vergehen für den Rest seines Lebens hinter Gitter gehört hätte. Durch seine Tätigkeit als Whistleblower erkaufte er sich dann aber ab 2013 zunächst die Freiheit. Und sein Tod 2017 bewahrte ihn dann endgültig davor, sich vor der Justiz verantworten zu müssen. Und im Prinzip schaffte er es auch hier wieder seinem großen Vorbild Joao Havelange nachzueifern. Der war ein Jahr zuvor verstorben, ohne für seine Vergehen je wirklich belangt worden zu sein.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.